Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Das heißt, egal was, Daniel Ricciardo muss am Ende dieser Saison raus. Ansonsten haben wir ein Riesenproblem, Wallerkrise ist dann. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für eine wunderbare Donnerstags-Episode. Wir sagen gleich vorab, es sind nicht ewig viele Themen, aber lieber Qualität über Quantität, wie ich immer sage, Perke. Ich sag das eigentlich nie, aber egal. Starten wir rein in diese schöne Donnerstags-Episode. Ich habe richtig Bock, du glaube eher weniger, aber nichtsdestotrotz, Perke, solange einer hier Bock hat, wird er den anderen ja mitziehen, nicht wahr?
Ja, heute ein bisschen demotiviert, aber natürlich bin ich trotzdem da und ich weiß nicht, ob wir bei den Themen, die ich hier sehe, wirklich über Qualität reden können. Denn das erste Thema ist Mattia Binotto. Und da über Qualität direkt in dem Zusammenhang reden, finde ich fragwürdig. Aber Aston Martin redet scheinbar mit Mattia Binotto, möchte ihn als neuen Teamchef vielleicht verpflichten. Denn bei Aston Martin geht es ja zurzeit eher bergab als bergauf. Lawrence Stroll. Verliert die Geduld, Lance Stroll wahrscheinlich auch, Fernando Alonso auch, das ganze Team verliert die Geduld und deswegen möchte man vielleicht als Retter in der Not Mattia Binotto holen und das finde ich dann doch schon einen faszinierenden Namen.
Ich finde es jetzt schön, wie du jetzt extra richtig drauf geachtet hast, Mattia Binotto zu sagen, weil vor der Aufnahme hat Perke gerade 2 oder 3 Mal immer Mattio Binotto gesagt.
Mann, das ja. Mattio geht besser über die Lippen als Mattia, sag ich.
Oh, finde ich funny. Ja, aber zum Thema. Mattia Binotto bei Aston Martin fände ich eine wilde Sache, weil du musst bedenken, Mattia Binotto bei Ferrari war auch eine verrückte Zeit. Wenn ich mich nicht irre, hat er ja damals Maurizio Arrivabene bei Ferrari abgelöst und wurde ja dann im Anschluss von Fred Vasseur abgelöst nach. Ja, ich glaube, so der Breaking Point für ihn war dann so wirklich die Saison 2022, wo man eben ein gutes Auto hatte und dann es nicht geschafft hat, Red Bull dann wirklich konstant gefährlich zu werden. Aber das Ding ist halt, ich war immer der Meinung, dass Mattia Binotto an sich ein guter Teamchef ist. Ich glaube, da hast du oft mit mir disagreed, weil ich glaube, du warst immer der Meinung, dass Mattia Binotto kein guter Teamchef ist. Aber ich finde, er ist an sich ein guter Teamchef und würde definitiv einen guten Job machen. Ob er jetzt besser als Mike Craig ist oder irgendeiner der anderen Team-Principals im Grid. Bei Günther Steiner hätte ich mit mir noch reden lassen, obwohl ich auch der Meinung bin, dass Günther Steiner jetzt kein ewig schlechter Team-Principal ist, sondern eher das Problem Gene Haas dahinter war. Ich weiß nicht. Also ich kann auch Mike Craig, muss ich ehrlich sagen, zu wenig einschätzen, dass ich jetzt groß urteilen könnte, ob Mattia Binotto ein besseres Replacement wäre. Aber an sich würde ich erstmal sagen, Aston Martin entwickelt sich nach hinten. Und ich habe vorhin noch auf Instagram einen Post gesehen, der die Quali-Zeiten aus Monaco aus 2023 und aus 2024 hatte. Und da hat Aston Martin rund 1/10 an Pace verloren zum letzten Jahr, was ja eigentlich gar nicht passieren soll, weil sich das Auto ja weiterentwickeln soll. Und deshalb, es wirkt natürlich jetzt so für mich, als würde Aston Martin rückläufig werden. Und dann ist natürlich klar, irgendwann wird die Debatte um neues Personal, um einen neuen Teamchef eröffnet. Aber ob Mattia Binotto jetzt wirklich die alllösende Lösung wäre, das kann ich nicht beantworten.
So, ich sag jetzt nach meiner nicht so positiven Einleitung gegen Mattia Binotto, auch nachdem du gesagt hast, ich bin nicht so der größte Fan, ich glaube, er bei einem Team wie Aston Martin, wo jetzt nicht das ganz große Rampenlicht drauf ist, wie bei Ferrari ist es halt nun mal da, wie bei keinem anderen Team in der ganzen Formel 1. Wenn er da in so einem Team arbeitet, was jetzt auch nicht den Anspruch hat, direkt Weltmeister zu werden, direkt Konstrukteursweltmeister zu werden oder direkt einen Fahrer zu stellen, der die WM holt. Wenn das der Fall ist und er wirklich in Ruhe arbeiten kann, das in Ruhe so aufbauen kann, wie er sich das vorstellt, einfach auch Zeit bekommt, ohne großen medialen Druck, ohne großen Druck intern, dann finde ich das eine solide Lösung. Du hast es schon gesagt, ob er jetzt am Ende besser ist als Mike Craig, weiß ich auch nicht. Dafür kann ich erstens Mike Craig zu wenig einschätzen und zweitens zu wenig einschätzen, wie gut Mattia Binotto in so einem Team funktionieren würde. Aber gern sehen würde ich es auf jeden Fall, besonders einfach für die Interviews von ihm. Die möchte ich wieder sehen.
Ja.
Und mehr brauche ich gar nicht.
Eigentlich würde ich ihn auch gern wieder drin haben, weil das Ding ist, dann weiß ich, dass wir in Drive to Survive auch wieder Günther Steiner-Content kriegen würden, weil Mattia Binotto und Günther Steiner ja recht close sind. Und jedes Mal, wenn wir irgendwas über Günther Steiner gesehen haben, haben wir auch was über Mattia Binotto gesehen gehabt. Also allein deshalb, nur um den Content von den beiden wieder in einer kleinen Klapperkiste durch die Toskana fahren zu sehen und dann Wein zu trinken. Allein deshalb wäre ich schon fein damit, wenn Mattia Binotto zurück im Grid ist, weil Stand jetzt haben wir keinen der beiden zurück in der Formel 1 und das ist ein bisschen, ja, traurig, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Zu aber wenig Meme-Potenzial in der Formel 1 gerade.
Richtig, richtig. Sehr wenig Meme-Potenzial. Da hast du völlig recht, Perke. Kommen wir aber zum nächsten Punkt. Ich glaube, Mattia Binotto, da können wir abschließend sagen, wäre cool, wenn es passiert, um ihn wieder in der Formel 1 zu haben. Aber ob er jetzt wirklich besser wäre als andere Leute, dann wäre das, ja, ich sag jetzt mal, egal, ihr wisst, was ich meine.
So, von einem ehemaligen Teamchef zu einem anderen ehemaligen Teamchef, der jetzt auch kurz vor einer Rückkehr in die Formel 1 steht. Nicht in der Rolle des Teamchefs, aber in einer anderen Rolle, nämlich Flavio Briatore. Ich denke, der Name sagt einigen was, besonders im Zusammenhang mit dem Crashgate 2008 in Singapur. Da war er nämlich Teamchef von Ferrari. Jetzt ist er im Gespräch bei Alpine. Bei Alpine geht es ja eh drunter und drüber zurzeit, gerade auch wegen dem Unfall in Monaco, den die beiden Alpine-Piloten hatten. Jetzt will man wahrscheinlich Flavio Briatore als Supervisor holen.
Perke, eigentlich hättest du den Namen ja jetzt anstatt Flavio Flavia aussprechen müssen, wenn du schon Mattia mit Mattio immer machst. Also eigentlich hättest du den jetzt switchen müssen, aber sei es so. Auch verrückt. Also diese Episode ist so ein bisschen geladen mit interesting Gerüchten, weil das Ding ist, wenn man jetzt mal bedenkt, man hat jetzt gerade erst Famin geholt, beziehungsweise letzte Saison, nachdem man Szafnauer rausgehauen hat. Und wenn man natürlich auch da mal bedenkt, es ist ein bisschen komisch, weil man auch gerade am Anfang beim Car-Launch, wenn ich mich nicht irre, Perke, gesagt hat, dass man mit Famin jetzt langfristig plant und auch wirklich eine Zukunft mit Famin aufbauen will. Ein bisschen komisch ist, wenn man jetzt schon wieder, sag ich mal, neues Personal ran schaffen will, was dann eben neben Famin, sag ich mal, eine Advisor-Role einnimmt und dann quasi nicht mehr so Famin allein in dieser zentralen Rolle lässt, wofür man ihn eigentlich ursprünglich geholt hatte.
Ja, erstmal möchte ich mich natürlich nochmal korrigieren. Natürlich war er nicht Teamchef bei Ferrari, sondern bei Renault. Da hatte ich einen kleinen Hänger im Gehirn. Aber ja, das ist, hast du schon recht, da würde man quasi auch irgendwie zeigen, ey, Famin, so zu 100% vertrauen wir dir vielleicht doch nicht, gerade nach
dem Saisonstart. Weil es auch nicht läuft, ne?
Weil es auch nicht läuft. Aber das finde ich so, man gibt Famin einfach nicht die Zeit, die er vielleicht einfach braucht. Aber vielleicht ist Famin auch einfach nicht so gut, dass man ihm jetzt dieses hundertprozentige Vertrauen geben sollte. Ob ein Briatore dazu jetzt berechtigt wäre, hier Supervisor zu spielen und sich nochmal über Famin hinwegzusetzen und alles zu kontrollieren, was er macht, weiß ich auch nicht, ob das passt. Aber
es gibt mir so ein bisschen Dr. Helmut Marko-Vibes. Weißt du, was ich meine?
Ja, schon.
Und das Ding ist, natürlich, The Last Say hat im Team Christian Horner. Aber wir wissen beide, wie sehr sich Dr. Helmut Marko in Red Bull einmischt und dass sein Wort trotzdem ordentliches Mitspracherecht bei Red Bull hat. Und ich will nicht immer sagen, es ist schlecht, aber es verkompliziert die Dinge auf jeden Fall bei Red Bull in manchen Angelegenheiten. Gerade was Nachwuchs betrifft. Wir wissen, dass Dr. Helmut Marko sehr nachwuchsaffin ist und sehr viel vom Nachwuchs bei Red Bull hält und sehr viel drauf setzt. Und das auch oftmals für Streitpunkte innerhalb bei Red Bull gesorgt hat, zwischen Horner, zwischen Marko. Gerade auch, wenn man zum Beispiel bedenkt, was Yuki Tsunoda betrifft, gab es ja auch schon ein, zwei Streitpunkte zwischen den beiden diesbezüglich. Und ich hätte so ein bisschen Sorge jetzt, dass genau das auch eben bei Alpine dann der Fall wird, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich sehe die Parallelen auch. Kann ich mir auch vorstellen. Ich kann jetzt auch einen Briatore nicht als Charakter so sehr einschätzen, dass ich sagen könnte, er wäre der nächste Dr. Helmut Marko, aber vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall. Aber was man festhalten kann, ist, dass es ein weiterer legendärer Name neben, obwohl, ob Mattia Binotto jetzt so legendär ist in der Formel 1, weiß ich
allein
nicht.
Allein aus Meme-Gründen vielleicht ist Mattia Binotto legendär.
Aber mit Flavio Briatore würde auf jeden Fall ein Name in die Formel 1 kommen, der legendär ist, allein eben wegen 2008, wegen diesem Crashgate. Und auch sonst ist Briatore ja ein großer Name, selbst ohne diesen Crashgate. Deswegen, warum nicht noch mal ein bisschen Glanz und Glamour in die Formel 1 reinbringen mit einem Priatore?
Aber ist dieser Glanz auch im positiven Sinne durch den Crashgate-Skandal?
Nee, ist er nicht. Aber
naja, also dann weiß ich nicht, ob man so besser haben wir mehr Glanz und Glamour sagt dazu, oder?
Haben wir mehr drüber zu reden, wenn es eher negativ ist als positiv.
Das ist richtig. Haben wir mehr zu judgen, mehr zu beurteilen.
Definitiv.
Auch wenn wir eigentlich gar nicht in der Rolle dazu sind, aber das ja, sei doch, dahingestellt. Oh Mann, aber merke, so viel, so gut zu Flavio Briatore, aber das ist ja nicht das einzige Thema, was wir zu Alpine haben, denn einige werden sich noch daran erinnern, in Monaco gab es ja in der ersten Runde eine kleine Zusammenkunft zwischen Ocon und Gasly und das hat ein bisschen geknallt und es war ein bisschen, ich sag jetzt mal voreilig von Esteban Ocon, wie er da reingegangen ist. Und man hat ja auch dann im Nachhinein gehört, gerade von Bruno Famin, dass es ernste Konsequenzen für Ocon geben wird und man sehr drastische Mittel in Betracht zieht. Und ich glaube, mit den News, die wir jetzt so auch von Sky Sports bekommen haben, ist da ordentlich was im Gange, wenn es eintreffen sollte. Und da habe ich ein bisschen Sorge vor, weil das klingt sehr, sehr hart.
Ja, also erstmal, Ocon wird keine Zukunft mehr in diesem Team haben. So irgendwie deutet sich das immer mehr an, dass Ocon früher oder später, eher früher als später sogar wechseln wird. Wahrscheinlich wird er am Ende der Saison oder nächste Saison nicht mehr in dem Alpine sitzen.
Haas mit Berman.
Wahrscheinlich Haas, ja. Da hat man jetzt auch gelesen, wieder Haas guckt sich sehr um bei Ocon und Joe. Die beiden Namen sind, glaube ich, die größten Namen gerade als Teamkollege von Berman. Aber man muss ja jetzt erstmal eine Lösung finden bei Alpine, wie man das jetzt handhabt. Man hat ja auch lange drüber geredet oder es wurde lange spekuliert, ob Ocon quasi für Kanada gesperrt wird. Wäre auch eine interessante Option, weil dann müsste der Ersatzfahrer da einfach in Kanada für ein Rennen Ocon ersetzen, obwohl er fit ist, auch eine wilde Option. Ich weiß nicht,
ob das schon mal gab. Hast du gerade überlegt, wer der Ersatzfahrer war?
Nee, ich habe überlegt, wie ich das formuliere.
Achso, okay.
Aber, nee, es ist Jack Doohan. Das kriege ich noch auf die Kette. Das ist Jack Doohan, dann wäre der sehr wahrscheinlich.
So gewirkt, als wäre so.
Nee, es wäre sehr wahrscheinlich Jack Doohan, der dann ins Auto springen würde. Ich habe nur kurz überlegt, auch ob Jack Doohan dann die 5-Platz-Grid-Strafe übernehmen würde von Ocon, aber sehr wahrscheinlich
eher nicht. Nee, würde er nicht.
Dann würde Ocon das einfach rennen. Dann würde es Ocon einfach ein Rennen später absitzen. Aber jetzt hört man, dass es eher so nicht Angriffspakt wird, der ausgerufen wird bei Alpine. Das finde ich auch gut, dass Ocon quasi Gasly gar nicht mehr angreifen darf, dass das verboten ist. Und das ist nicht mal, habe ich jetzt gelesen, das erste Mal, dass Ocon das passiert. Denn in der Force India-Zeit, als Ocon Teamkollege von Sergio Perez war, gab es schon mal einen Nicht-Angriffspakt, der ausgerufen wurde, weil Ocon und Perez sehr, sehr oft aneinander geraten ist. Ich erinnere mich
sind
da an.
Sind die nicht in Baku?
Ich erinnere mich da, ja, an Baku zum Beispiel, an Spa, wo die beiden aneinander geraten sind. Also da hat es auch einige Male gekracht. Und dann gab es auch eben diesen Nicht-Angriffspakt. Und generell scheint mir Ocon auch einfach kein leichter Teammate zu sein. Auch Alonso hat ja gesagt, als er von Alpine weggegangen ist, ein Rennen noch und dann ist es endlich vorbei. So, weil die haben sich ja gerade am Ende auch nicht mehr so verstanden. Ich erinnere mich
aber
da auch
noch an. Aber die waren zwischenzeitlich
Austin.
Richtig close. Also.
Die waren close, aber ich erinnere mich da zum Beispiel an das Rennen von Austin, wo Ocon sehr, sehr hart verteidigt hat gegen Fernando Alonso. Ocon eh kein leichter Teammate. Jetzt wird es vielleicht zum zweiten Mal in Ocons Karriere nicht Angriffspakt teamintern geben.
Ja, also finde ich wild, vor allem wenn du bedenkst, was sind die Strafen von so einem Pakt. Muss ja auch bedenken, klar, dieser Pakt regelt, dass man einander nicht angreifen darf, aber in diesem Pakt muss ja auch irgendwas drinstehen, was passiert, wenn du dann doch angreifst. Und ich habe wirklich die Sorge, dass in diesem Pakt dann drin steht, entweder du kriegst einen Raceban oder du wirst halt wirklich frühzeitig entlassen. Könnte ich mir auch vorstellen, was, wenn es ganz auf hart kommt. Aber insgesamt finde ich das ganze Szenario einfach vogelwild, um es in deinen Worten auszudrücken.
Mittlerweile sagst du das häufiger als ich. Jetzt
ja, wahrscheinlich mittlerweile schon. Ich habe es in meinen Wortschatz aber inzwischen auch etabliert, also
sehr schön.
Bei mir ist es auch schon mit drin. Aber bei Sascha Roos ja auch, wenn ich mich nicht irre.
Das übernimmt ganz komplett.
Undercut goes viral. also ich finde das maßlos interesting, was Alpine da wirklich jetzt am Machen ist. Und wir hatten es ja angesprochen in der letzten Episode schon. Ich bleibe fest der Meinung, dass Ocon keine Zukunft in diesem Team hat. Genau wie du. Und dass er am Ende der Saison weg ist. Und wir hatten ja auch über Haas gesprochen. Ich glaube, es wird Haas. Vielleicht wird es auch Audi, weil ich glaube, wir vergessen auch aktiv wirklich Audi im aktuellen Sinne.
Wahrscheinlich.
Weil Carlos Sainz ja jetzt auch eher von Audi weggehandelt wurde Richtung Williams. Also da bin ich mal gespannt, was auch da noch passieren kann, ob Ocon vielleicht dann eher zu Audi geht. Aber grundsätzlich wäre es, wenn man historisch guckt, für Audi wahrscheinlich gar nicht so schlau, Ocon zu holen, weil du ja gesagt hast, oft mit den Teammates von Ocon gab es dann am Ende Stress im Ganzen. Und ich glaube nicht, dass Audi, gerade wenn sie frisch in die Formel 1 kommen, genau tatsächlich das wollen. Stress, Drama, Probleme. Ich glaube, da sucht man sich vielleicht eine Lösung, die besser funktioniert. Ich meine, du hast einen Nico Hülkenberg, der ist ein super Fahrer, der ist ein guter Teamplayer. Dann holt man sich vielleicht eher ein Valtteri Bottas, ein Carlos Sainz, wenn noch möglich. Aber irgendwas, wo es nicht so zu, weißt du, aufgeladenem Kontakt kommt im schlimmsten Fall. Obwohl ich auch dazu glaube, dass Gasly seinen guten Teil dazu beigetragen hat. Und Perke, wir haben von Anfang an gesagt, Gasly, Ocon, das funktioniert einfach nicht. Die beiden können sich nicht ausstehen. Und genau das Endresultat von dem Ganzen, was wir gecallt haben, sehen wir hier gerade.
Ja, da frage ich mich auch gerade, waren Hülkenberg und Ocon schon mal Teammates? Weil beide waren ja bei Renault, beide waren bei Force India. Gab es da eine Zeit, wo sich das überschnitten hat?
Ja, bei Renault würde ich sagen.
Bei Renault? Ich habe das alles nicht mehr im Kopf. So mein Fischgehirn.
Rede mein du mal weiter, kannst ja den nächsten Punkt schon machen, wenn du magst. Ich guck's nach.
Dann machen wir es so. Dann gehen wir jetzt noch ein Regal tiefer als Alpine, auch wenn das schon schwer ist, noch ein Regal tiefer zu gehen. Aber wir gehen zu Williams, besonders zu Logan Sargeant. Das ist wahrscheinlich das tiefste Regal, das man greifen kann zurzeit in der Formel 1. Und zwar hat Logan Sargeant ein bisschen größer getönt, als man es von ihm vielleicht gewohnt ist. Nämlich hat er gesagt, wenn er endlich das gleiche Auto wie Alex Albon bekommen würde, dann könnte er um Punkte kämpfen. Und das finde ich eine wilde Aussage für jemanden, der im... Klar, er hat nicht das gleiche Auto, aber trotzdem für jemanden, der im direkten Quali-Duell, glaube ich, 29-0 hinten liegt gegen seinen Teamkollegen, dann finde ich das doch eine sehr, sehr krasse Aussage. Da habe ich wilden Stat gesehen. Albon steht im Qualifying-Duell gegen Sargeant besser da, als ein Sergio Perez im Red Bull im Qualifying-Duell gegen Sargeant dasteht. Finde ich auch noch witzig, wollte ich auch noch mal kurz erwähnen.
Das ist interesting. Ich habe hier eine Liste gefunden, die geht allerdings nur bis 2019. Da ist Ocon nicht aufgeführt.
Okay.
War Nico Hülkenberg nach 2019, wo war er denn da?
Na, Renault.
Immer noch?
Und dann Renault und dann weg, oder?
Er war auf jeden Fall weg, das wissen wir ja beide.
Die Karrieren von Fahrern
Esteban Ocon to replace Nico Hülkenberg at Renault for the 2020 season. Aha. Also, sie waren nicht Teammates.
Okay.
Das ist natürlich dann jetzt interesting, wenn man es so betrachtet. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja ein Team-Line-Up, was dann wirklich funktioniert und funktionieren könnte. Aber wie gesagt, Ocon hat ja eine schwierige Vergangenheit mit Teammates, wie man so dann sieht, tatsächlich. Bezüglich Sargeant komme ich dann auch auf mal den Punkt, auf den du gerade schon geredet hast. Ich finde erstmal die Aussage, dass er, wenn er gleiches Auto hat wie Albon, um Punkte kämpfen kann, absolut verrückt. Ich glaube, jeder mit einem Common Sense weiß, dass das eher unwahrscheinlich ist, weil wenn man bedenkt, wie oft Sargeant in seiner Karriere Punkte geholt hat, und wenn er Punkte geholt hat, wie oft es auch durch externe Faktoren bevorzugt, passt nicht.
Ja, 100% der Zeit, ne?
Ja, also er hat auf jeden Fall externe Hilfe bekommen durch Crashes, etc. Und genau das, allein dieser Punkt lässt mich schon daran zweifeln, dass Sargeant wirklich um Punkte kämpfen kann wie Albon. Der Pace-Unterschied ist einfach krass. Da braucht man nicht drum rumreden. Und ich mag Sargeant, er ist super sympathisch, keine Frage, aber Logan Sargeant ist einfach nicht gut genug für die Formel 1, weil er nicht die Pace hat. Genau wie viele andere vor ihm in dem Williams-Auto im zweiten Sitz.
Ja, bin ich deiner Meinung. Sargeant war ein sehr guter Ersatz für Latifi, weil er einfach genauso wenig macht in diesem Auto. Deswegen hat man da einfach keinen Unterschied gespürt, aber wenn man hoch hinaus will im Williams, ist ein Logan Sargeant keine Option. Und nächstes Jahr holt man sich ja eh einen anderen Fahrer ran, ob es dann. Und scheinbar wird es ein riesiges Upgrade, wenn man wirklich hört, Sainz, Bottas, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht da, wenn du Sargeant und Sainz vergleichst im Williams. Dann bin ich auch gespannt, nämlich, wenn wirklich ein Sainz oder ein Bottas in das Team kommt, was das mit einem Albon macht. Weil jetzt gerade ist Albon unangefochtene Nummer 1. Er ist der Liebling im Team. So, was passiert, wenn Carlos Sainz ins Team kommt? Wie handelt Alex Albon das, wenn er einen auf dem Papier sogar vielleicht stärkeren Fahrer im eigenen Team hat und nicht mehr die Nummer 1 ist, wenn er dann wirklich mal regelmäßiger geschlagen wird im eigenen Auto, das er weiterentwickelt hat, wo er Starboy Nummer 1 war? Da bin ich dann wirklich gespannt, wie er damit umgehen würde.
Ja, und natürlich, du hast es gesagt, wenn er geschlagen werden würde, wovon ich tatsächlich auch ausgehe, weil ich schätze aktuell einen Carlos Sainz stärker ein als einen Alex Albon.
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, es wird bei weitem nicht so deutlich sein, wie wir es jetzt zum Beispiel mit Albon und Sargent sehen. Ich glaube, dass die beiden sich vielleicht sogar auf einem Norris-Piastri-Level battlen könnten. Dass Sainz so der Norris wäre, der, ich sag jetzt mal so in, keine Ahnung, 2 von 3 finde ich schon fast ein bisschen zu viel. Sagen wir mal 3 von 5 Events, die Überhand hat. Und dann so ein Piastri so in 2 von 5 Events, die Überhand hat. Also, dass es so dieser leichte Schwellenunterschied einfach ist. Und ich denke, dass Sainz das wahrscheinlich ein bisschen besser hinkriegen würde. Aber Albon, wir wissen, mit der Red Bull-Vergangenheit auch bei Verstappen natürlich so gelernt hat, oh, der schlägt mich, da fängt es dann so an zu rattern. Und das ist ja auch das, was wir bei Perez dann schon die Jahre teilweise gesehen haben. Dann fängt so an, der Kopf mitzuspielen und du kriegst die Leistungen nicht mehr alle abgerufen. Aber Albon ist jetzt auch ein paar Jahre schon in der Formel 1 und hat dazugelernt. Und ich denke sogar, dass er es wahrscheinlich ganz gut handeln würde.
Wahrscheinlich schon. Was ja auch noch dazu kommt, ist, dass er nicht so, wie du schon gesagt hast, nicht so vernichtet werden würde, wie es gegen Verstappen wurde.
Ich glaube, wenn deswegen du dich in diesen Red Bull sitzt, dann hast du sowieso ein Riesenproblem, was mental angeht. Weil du weißt, wie das ist zum Beispiel eine dieser Sätze oder Sprüche von Dr. Helmut Marko, die ich tatsächlich mal zutreffend finde. Wenn du gegen Verstappen fährst, dann weißt du einfach im Kopf, er ist immer 2 bis 3 Zehntel schneller als du. Und das ist wirklich mal einer dieser Sätze, der voll passt, weil es einfach wirklich akkurat ist und Verstappen wirklich 2 bis 3 Zehntel oft einfach schneller ist.
Ja, und das hast du mit dem Sainz Gott sei Dank meistens nicht. Du hast das neues Piastri-Szenario angesprochen, was ich sogar auch sehr treffend finden würde. Vielleicht auch ein Szenario, wo Sainz selbst drin war, so ein Sainz-Norris-Szenario. So ist ja auch eigentlich fast das Gleiche. So dass wir das sehen werden bei Williams, bin ich deiner Meinung. Ich würde sagen, wir gehen wieder ein bisschen weiter vor im Grid, arbeiten uns vor zum aktuellen Team von Carlos Sainz, weil noch ist er ja nicht bei Williams. Wir wissen ja gar nicht, ob er am Ende da überhaupt hingeht oder ob es auch bei ihm Audi wird, ob es bei ihm vielleicht ein kompletter verpokerter Move wird und er am Ende ohne Sitz oder im Haas dasteht. Kann ja alles passieren. Wir gehen zu Ferrari. Und Ferrari hat jetzt schon wieder angekündigt, ey, wir bringen einige Upgrades noch. Was mich dann aber überrascht hat, besonders mit Blick auf die Quali. Die haben gesagt, ey, wir sind so zufrieden im Rennen mit unserer Rennpace, die auch unfassbar gut ist, da kann ich zustimmen. Aber die haben gesagt, die werden sich mainly auf das Qualifying jetzt beschränken in den Upgrades oder besonders darauf achten, finde ich interessant, weil am Samstag, wir kennen den Spruch, am Samstag gibt es keine Punkte.
Außer in der Formel 2, wenn ich mich nicht irre, da kriegst du
ja,
viele
Punkte. Und an einem Sprintwochenende, ja. Im Normalfall gibt es am Samstag keine Punkte.
Ja, so, Ferrari. Also vor allem, wenn man den Punkt darunter, den wir hier drin haben, schon sieht, ist das natürlich interesting. Wir wissen, Ferrari hatte eine gute Race-Pace über die Saison hinweg. Mal stärker, mal schwächer. Und Fred Vasseur hat ja auch gesagt, er geht jetzt davon aus, dass man jedes Wochenende mit McLaren und Red Bull wirklich fighten wird. Da liegt zwar vielleicht ein Zehntel Red Bull vorne und dann 1,5 Zehntel vielleicht McLaren dahinter. Aber man geht davon aus, dass man jedes Wochenende fighten kann. Und es wird sich immer ein bisschen abwechseln von Circuit zu Circuit. Also von Strecke zu Strecke wird es ein bisschen anders werden, je nachdem, welches Auto besser zur Strecke passt. Aber es wird wirklich ein Battle geben. Davon geht man aus. Ich fände es super geil, wenn es passiert. Weil für die Fans wäre das natürlich eine absolute 10 von 10, wenn wir einfach einen Dreikampf um die WM hätten zwischen drei Teams. Und gerade wenn man natürlich den Blick aufs Quali richtet und Ferrari auf Pole steht, wäre es natürlich aus logischer Sicht super, wenn Ferrari da ist. Aber wenn man den Leclerc-Curse natürlich bedenkt, abgesehen vom letzten Rennen, dass Leclerc öfter auf Pole gestartet ist, als er dann auch wirklich gewonnen hat, würde ich eher sagen, Ferrari, seid damit vorsichtig und fokussiert euch aufs Rennen als Ferrari-Fan. Aber abgesehen davon ist es natürlich sehr, sehr schlau, seine Kräfte natürlich in das Qualifying zu stecken, wo ich finde, es natürlich noch ein klein wenig gemangelt hat. Gerade wenn man sich auch Verstappen anguckt, der, wenn ich mich nicht irre, acht Poles hintereinander geholt hatte?
Ich meine schon, ja.
Der 8 Poles hintereinander geholt hatte, damit den Rekord von Senna gleichgestellt hatte und damit dann natürlich versuchen, gleichzuziehen, sodass man einfach auf eine Pace kommt und das Ganze dann einfach wirklich auslevelt. Ich glaube, das ist einfach schlau von Ferrari, weil das jetzt wirklich dieser eine Faktor war, wo es noch ein bisschen gemangelt hat und man es eben improven konnte. Und ich denke, dass das einfach helfen wird jetzt über die Zukunft hinweg. Genau.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass man mit Charles Leclerc den vielleicht besten Qualifying-Fahrer im ganzen Grid im eigenen Team hat, weil Charles Leclerc, wer kommt da wirklich ran? Aktuell Max Verstappen. Aber ich hatte bei Max Verstappen nie das Gefühl, dass er über die eine schnelle Runde gekommen ist, sondern über seine Konstanz, weil er halt nie Fehler macht. Und dass Charles Leclerc einfach über eine Runde der bessere Fahrer, der beste Fahrer der ganzen Formel 1 vielleicht sogar war. Deswegen interessante Baustelle auf jeden Fall. Weil wenn man mit dem Ferrari rein theoretisch auf eine Runde das beste Auto ist, dann steht Charles Leclerc jedes Rennen auf Pole. Weil er einfach auf eine Runde, wenn jeder Fahrer von denen, die wir gerade in der Formel 1 haben, alle im gleichen Auto hätten, Charles Leclerc würde mehr als die Hälfte auf der Pole stehen, weil er auf eine Runde im Qualifying für mich einfach mit Abstand der beste Fahrer der Formel 1 ist.
Ich glaube, man könnte sicherlich noch Lewis Hamilton in die Debatte reinpacken, wenn er jetzt nicht unbedingt in diesem Traktor von Mercedes sitzen würde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber abgesehen davon, ja, Leclerc ist einer der besten Qualifier, die es gibt in der Formel 1, vielleicht jemals gab in der Formel 1. Und ich denke, man muss auch ganz klar schauen, dass man eben Leclerc, der ja jetzt, ich sag mal, im Rennen nie schlecht war, vielleicht eben noch gerade im Qualifying unterstützt, um eben diese ein, zwei Plätze mehr nach vorne noch zu holen, sodass man im Rennen das versuchen kann, einfach zu halten, weißt du? Und ich glaube, da ist das vielleicht wirklich einfach ein schönes Upgrade, was sie bringen. Aber wenn man jetzt natürlich weiter guckt, zu dem Punkt, den wir uns da drunter aufgeschrieben haben, und den mal durchliest, merkt man eine interessante Parallele, die vielleicht noch zu Konflikt führen könnte. Nämlich, jeder weiß noch den Lab One-Incident oben beim Casino zwischen den Haas und Perez. Der hat richtig, richtig viel Geld gekostet. Laut Christian Horner um die 2 bis 3 Millionen. Und das ist natürlich insofern ein Problem, da Red Bull durch diesen Schaden vom Crash finanzielle Probleme in Bezug auf Upgrades erleiden könnte, welche in der Late Season kommen könnten. Und gerade wenn man bedenkt, dass Ferrari jetzt keinen so teuren Crash hat und einfach 2-3 Millionen mehr zur Verfügung hat. Wir wissen, Red Bull ist damals in der Saison, was war es, 2021, 2022, mit irgendwie 3 Millionen drüber gewesen, hat das Budget Cap überschritten und damit kannst du einiges erreichen mit 2-3 Millionen mehr. Und damals war es ja angeblich nur für Catering. Ob das tatsächlich der Fall war, wir werden es nie wissen. Ich bezweifle es, wenn ich ehrlich bin. Und da kannst du wirklich viel mitmachen mit 2 bis 3 Millionen. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber wir wissen, Kleinigkeiten in der Formel 1 können einen wirklich weiterbringen, wenn sie gut sind.
Das auf jeden Fall. Wenn Ferrari dann Druck macht, ein Charles Leclerc ist nur 31 Punkte hinter einem Max Verstappen in der WM. Wenn wir dann auch noch McLaren haben, wo man das Gefühl hat, dass seit 2 Jahren wirklich jedes Upgrade, was die bringen, sitzt, irgendwie haben die kein schlechtes Upgrade, die starten vielleicht mal schlecht in die Saison, aber wirklich jedes Upgrade, was die bringen, bringt die nach vorne und nicht nur einen kleinen Schritt, sondern einen großen Schritt. Das haben wir jetzt diese Saison auch schon wieder erlebt. Und wenn Red Bull jetzt keine Upgrades bringen kann dann später, dann kann ich mir vorstellen, dass es wirklich eine interessante Saison werden könnte. Allein durchs fahrerische Talent von Max Verstappen würde ich trotzdem in 100 von 100 Fällen jetzt auf Max Verstappen wetten, dass er Weltmeister wird. Das ist für mich keine Frage, weil Red Bull hat noch diesen kleinen Vorsprung. Klar, der wird irgendwie immer weniger. Vielleicht am Ende der Saison ist er komplett weg, wer weiß. Aber durch dieses, allein durch das fahrerische Talent, was Max Verstappen hat, was die anderen auch haben natürlich, so ein Piastri, ein Norris, ein Sainz, ein Leclerc haben, die haben alle unfassbares fahrerisches Talent. Alle in der oberen Hälfte der Formel 1-Fahrer. Aber die kommen nicht an Max Verstappen ran. Ganz einfach. Und deswegen wird ein Max Verstappen trotzdem die WM gewinnen, auch wenn es am Ende knapp wird. Aber ich meine, allein, dass wir in den letzten 3 Rennen 3 verschiedene Teams hatten, die gewinnen. Wann hatten wir denn das letzte Mal?
Ist eine Weile her.
Das ist wirklich eine Weile her. Und es ist einfach schön zu sehen, auch wenn es vielleicht nicht um die WM geht, dass wir wirklich jedes Rennen irgendwie Kämpfe um Sieger erleben. Das ist einfach gerade vielleicht sogar eine schöne Zeit, um Formel-1-Fan zu sein.
Aber wie hast du letzte Episode gesagt, Perke, auf dem Papier haben wir einen WM-Kampf.
Auf dem Papier haben wir einen WM-Kampf. Es sind nur 31 Punkte.
Und gerade wenn jetzt gesagt wird, ich glaube, da ist natürlich noch viel Spielraum dabei, dass man durch finanziellen Schaden halt durch den Crash im Endeffekt Probleme mit den Upgrades in der Late Season bekommen könnte. Ich glaube, da ist noch viel Wischwasch dabei, wenn ich das mal so einfach ausdrücken darf. Aber wer weiß, vielleicht ist ja wirklich mehr dahinter und wenn die Upgrades von Ferrari und McLaren anschlagen sollten, vielleicht haben wir wirklich einen WM-Kampf in dieser Saison noch vor uns und vielleicht wird es ja wirklich noch spannend und eng. Ich fände es geil. Ich glaube, jeder Formel-1-Fan wird sich da mir anschließen und sagen, es wäre geil. Aber ich bleibe trotzdem eher vorsichtig realistisch und gehe immer noch davon aus, dass es eher in Tendenz Red Bull gehen wird, jedenfalls was die Fahrer-WM angeht. Bei der Team-WM bin ich mir da gar nicht so sicher. Weil wenn Perez jetzt es hinkriegt und magisch wieder immer Zweiter wird oder Dritter, okay, dann ist es auch so. Team-WM würde ich dann auch sagen, macht Red Bull. Aber wenn Perez jetzt wirklich wieder anfangen sollte zu strugglen und die Performances der letzten zwei Wochenenden weiterführen sollte, dann wäre ich mir da nicht so sicher, ob Red Bull wirklich so einfach Konstrukteur-Weltmeister wird.
Ja, und du hast jetzt Perez einfach mal angesprochen. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zu dem Mann, der auch in dem mit Abstand besten Auto nichts mit einer WM zu tun hätte, nämlich Sergio Perez. Das war ein gemeiner Front, oder?
Aber es war ein guter Übergang.
Ja, Sergio Perez. Und zwar scheint es derzeit so, als ob Sergio Perez einer Vertragsverlängerung bei Red Bull, ob es jetzt ein Jahr oder zwei Jahre sind, sei mal dahingestellt, er kommt der Verlängerung immer näher. Die Begründung finde ich aber besonders schön. Und zwar möchte man bei Red Bull, also bei Red Bull ist nicht mal die Priorität, die zwei besten Fahrer des Grids im Team zu haben, was ja lange die Prio war, sondern einfach eine konservative Kombination von Fahrern, die internen Dynamiken intakt hält. Die internen Dynamiken, klar, Verstappen erster Fahrer, der andere Fahrer muss sich unterordnen. Das sind die internen Dynamiken, die damit wahrscheinlich gemeint sind. Und das ist Sergio Perez, er ordnet sich irgendwie, ob es jetzt freiwillig ist oder nicht, er ordnet sich unter, allein durch seine schlechtere Performance, weil er nicht so viel drauf hat wie Verstappen. Ja, und deswegen kommt Perez der Verlängerung immer näher. Ich finde es gut, einfach weil es auch keine Alternativen zu Sergio Perez ist. Man hat jetzt unter der Woche nochmal betont, dass Yuki Tsunoda definitiv keine Option für Red Bull ist.
Schade,
definitiv. Deswegen, allein wegen Mangels an Alternativen, ist das der richtige Move. Perez wird das diese Saison auch noch rumreißen. Der wird nicht jedes Wochenende wie in Imola und wie in Monaco fahren. Da bin ich immer noch fest von überzeugt. Und deswegen ist das für mich absolut die richtige Option.
So, und jetzt kommt vielleicht eine unpopular Opinion. Vielleicht ist sie auch ein bisschen böse gegenüber Sergio Perez. Ich finde, Perez ist super sympathisch, aber ich fände es umso geiler, wenn Perez nach dieser Saison bei ihm Schluss wäre, weil einfach für uns als Fans dann ein neues Zeitalter so anbrechen würde, wo wir endlich mal Drama bei Red Bull sehen, ein bisschen Krise haben. Was macht Red Bull? Perez ist weg, wir brauchen einen neuen Fahrer und vor allem, dann hast du mal eine neue Fahrerpaarung bei Red Bull. Wie gesagt, ich kann Perez super gut leiden, ich finde ihn ultra sympathisch, aber irgendwie fände ich es auch mal cool, bei Red Bull eine neue Fahrerpaarung zu haben. Zum Beispiel Verstappen, Ricardo von mir aus, Verstappen, Tsunoda, Verstappen, Lawson, Verstappen, irgendwer. Gib mir einfach mal eine neue Fahrerpaarung, weil ich glaube, dass das ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, Desharmonie, aber, aber sowas in der Art generieren könnte. Ja. Das ist ein Wort, was ich danach mal nachgucken muss, weil mich interessiert, ob es dieses Wort tatsächlich gibt. Aber es klingt so, als könnte es geben.
Das klingt nicht schlecht. Wenn es nicht gibt, dann führen wir es jetzt auch ein.
Das heißt, wir machen einen Neologismus, Perke?
Absolut.
Absolut. Absolut. Im Deutschunterricht aufgepasst, wie ich merke. Also ich fände es einfach mal schön, wenn man so ein bisschen einen Umbruch bei Red Bull hätte. Und ich glaube, dass auch die Saison 2024 gerade dafür perfekt wäre, weil ich glaube, im gesamten Grid ein riesiger Umbruch passieren wird. Eben dadurch, dass so viele Verträge auslaufen und wir wahrscheinlich noch ordentlich Heckmeck auf dem Driver-Market sehen werden. Ich fände es cool. Aber also länger als ein Jahr glaube ich nicht, dass Red Bull Perez geben wird. Er wollte ja zwei Jahre haben. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also weil dafür finde ich Perez einfach nicht gut genug. Und dafür ist mir der Abstand von Red Bull zu den anderen Teams einfach zu knapp, dass man sagt, wir nehmen Fahrer, der mittelmäßig performt und manchmal gut und dann halt nicht immer konstant Zweiter wird. Da würde ich eher sagen, ey, da riskieren wir Verstappen lieber ein bisschen mehr. Und wir wissen, Verstappen wird immer noch gewinnen. Aber wir haben einen Fahrer, der wirklich fighten kann, wenn er auch mal schlecht qualifiziert. Weil das, fand ich, war bei Perez immer das Problem. Wenn er hinten sich qualifiziert, er ist nicht derjenige, der sich durcharbeitet durchs Feld. Dann ist das Rennen halt gelaufen für ihn. Er wird dann so P7, P8, P6 und das war's dann. Aber er ist jetzt kein Verstappen, der dann so auf einmal boom von P19 gefühlt auf P3 fährt oder P2. Und da, finde ich, könnte man natürlich bessere Optionen ziehen.
Ja, man reitet irgendwie ein totes Pferd weiter. Ich finde, die Geschichte ist auserzählt zwischen Perez und Red Bull. Die Geschichte ist auch nicht erst seit diesem Jahr auserzählt. Die Geschichte ist auserzählt seit 2021.
Ja, Perez hatte seinen absoluten Peak in 21.
Richtig, 2021 hatte Perez seinen Höhepunkt im letzten Rennen der Saison. Er hat dem,
ja, aber auch über die Saison hinweg.
Klar, aber das Highlight der Saison war am Ende fürs Team, nicht für ihn persönlich wahrscheinlich, aber fürs Team war das Highlight 2021 Abu Dhabi. Da hat Perez dem Team einen Riesendienst erwiesen. Und seitdem ist die Geschichte auserzählt. Weil es klar war, daran wird Perez nie wieder rankommen. Dafür ist Perez auf Dauer gesehen nicht gut genug. Perez wird auch nur noch älter. Perez ist nicht mehr der Jüngste. Das war's. Man hätte schon 2023, 2022 sagen sollen, ey, komm, mach Meter, geh weg. So, geh weg von unserem Team. Such dir irgendein Mittelfeldteam, such dir irgendein Bottom-Team, sucht er irgendwas, aber sei nicht in einem WM-Team, weil dafür hast du nicht das Zeug. Sergio Perez hat nicht das Zeug, in dem Team zu sein. Er hat nicht das Zeug dazu, im mit Abstand besten Team des Grids zu sein.
Und es klingt vielleicht hart, aber du hast es auch gesagt, Perez hat seinen Peak in 21 gehabt, gerade mit dem WM-Finale. Gerade auch, wie er teilweise ich glaube, es war Türkei dieses Jahr, wie er auch gegen Bottas verteidigt hat, gegen Hamilton verteidigt hat. Es war einfach super gut und super wichtig, wie man ja auch am Ende gesehen hat. Aber danach, finde ich, klar, 22 und 23 hat gut funktioniert, keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sehen, dadurch, dass du Perez gehalten hast, hast du dir auch irgendwo natürlich die Zukunft verbaut. Weil jetzt bist du an diesem Dilemmapunkt, wo du sagst, wir können Perez eigentlich nicht rauskloppen, weil wir gar keine anderen Optionen haben. Hättest du Perez damals rausgenommen und hättest, ich weiß, einen Yuki Tsunoda zum Beispiel reingesetzt oder irgendwen anders, dann hättest du natürlich versuchen können, diese jungen Fahrer weiterzubringen und bei Red Bull großzuziehen. Und ich glaube, man war zu dem Zeitpunkt auch sicherlich in 2023 bei einem Punkt, wo das gegangen wäre, gerade wie dominant der Red Bull gewesen wäre. Aber den Punkt hat man verpasst. Und jetzt wird es, glaube ich, schwer, einen richtig guten Ersatz für Sergio Perez zu finden. Und ich stimme voll überein damit, dass Perez letztendlich realistisch nie eine Chance hatte, mehr als Zweiter zu sein bei Red Bull. Und auch nie das Potenzial hatte, wirklich um eine WM zu kämpfen.
Ich muss dir ein Stück weit widersprechen.
Ja.
Klar, Red Bull hat jetzt diese Zukunft nicht. Das wissen wir alle. Die Alternativen, wie du schon gesagt hast, sind nicht da. Aber daran ist nicht Sergio Perez schuld.
Nee, obviously, das ist Red Bull selbst schuld.
Nein, so meine ich das nicht. Ich meine anderen Fahrer. Daran, an der Situation ist nicht Perez schuld, der jungen Talenten den Platz wegnimmt. Daran ist Daniel Ricciardo schuld. Man hat sich bei Red Bull hat man sich die Zukunft damit versaut, Daniel Ricciardo wieder ins Team zu holen als dritten Fahrer.
Damit hätte einfach Liam Lawson nehmen sollen für dieses Jahr. Ganz ehrlich, nach der Performance vom letzten Jahr, die so gut war, einfach Liam Lawson da reinsetzen. Es wäre so verdient gewesen.
Richtig. Und mit dem Move, Daniel Ricciardo als dritten Fahrer zu holen, war allen klar, früher oder später sitzt er wieder in der Formel 1. Weil er Liebling, und er ist Red Bull-Liebling. So, Daniel Ricciardo wird da nicht als dritter Fahrer lang rumgammeln. Es brauchte nur ein schlechtes Rennen. Auf einmal wurde gesagt, ey, Daniel Ricciardo. So, er ist schuld daran. Ich will jetzt Daniel Ricciardo keinen Vorwurf machen. Der kämpft ja auch nur um seinen eigenen Arsch, ja. Der ist froh, einen Sitz in der Formel 1 zu haben. Aber am Ende hat man mit ihm den großen Fehler gemacht, sich selbst die Zukunft und Liam Lawson die Zukunft zu verbauen. Denn hätte man Ricciardo jetzt nicht geholt, hätte ein Liam Lawson am Ende 2 Jahre gehabt in der Formel 1, knapp, wäre schon 2 Jahre bei WeCup jetzt gewesen und wäre dann nächstes Jahr zu Red Bull gekommen als, ich will nicht sagen als Top-Fahrer, das ist sicherlich noch zu früh nach 2 Jahren in der Formel 1, aber als jemand, der definitiv das Potenzial hat, der die Formel 1 kennt, und dann dieses neue Zeitalter, was du vorhin angesprochen hast, hätte mit einleiten können. Also Perez ist daran nicht schuld, meiner Meinung nach Daniel Ricciardo. Aber
gebe ich
dir, dass jemand schuld daran ist, ein älterer Fahrer, das passt.
Das ist ein sehr valider Punkt, den du gebracht hast. Und stimmt sogar, gebe ich dir voll recht. Dann korrigiere ich mich an der Stelle genauso in das, was du gesagt hast. Aber jetzt natürlich noch ein bisschen weiter zurückgedacht, wenn wir jetzt gerade bei diesem ganzen Thema sind. Gehen wir doch mal an den Anfang von 2023. Da saß weder ein Daniel Ricciardo noch ein Liam Lawson in diesem Alpha Tauri damals noch, sondern es saß ein Nick de Vries da drin.
Ja, das war, da hat man sich blenden lassen. Man hat sich blenden lassen von einem Rennen in Monza, das Nick de Vries in diesem Williams hatte. Und das hätte niemals repräsentativ sein dürfen, dieses Rennen in Monza von Nick de Vries.
Gut, aber
Nick de Vries
hatte ein super Rennen. Er ist Formel-E-Weltmeister geworden.
Nick de Vries hatte ein super Rennen in Monza. Das will ich ihm auch gar nicht wegreden. Aber er hatte ein super Rennen in Monza mit dem wahrscheinlich leichtesten Team in Monza. So, Williams ist perfekt für Monza.
Straight-Line-Speed-Merchant.
So, das, da kann, mit dem Williams kannst du in Monza nicht viel verkacken. Da musst du gut sein. Du kannst nicht schlecht sein mit Williams in Monza. Das funktioniert nicht. Man hat da, glaube ich, einfach zu viel reingelesen in diese eine Performance. Klar, Formel-E-Weltmeister, Formel-2-Weltmeister, das riesiges Potenzial in de Vries drin steckt. Das ist unbestritten. Aber man hat sich von einer Performance leiten lassen und sich weg vom eigentlichen Weg von Red Bull leiten lassen, auf eigene Talente zu bauen, auf einen Lawson zu setzen, auf einen Iwasa zu setzen, auf wen auch immer zu setzen, mir egal. Man hat sich durch eine Performance vom Weg abbringen lassen. Man hat einen Mercedes-Fahrer geholt. Das war auf jeden Fall ein riesiger Fehler. Aber selbst den hast du ja relativ schnell aus dem Team rausgekickt. Das ist ja
am Ende gar kein Problem.
Ne? Ja, das wäre ja gar kein Problem gewesen, wenn du dann einfach Liam Lawson reingesteckt hättest. Dann hätte der anderthalb Jahre gehabt. Hätte vollkommen gereicht, um ihn dann zu Red Bull zu holen bei seinem Talent.
Perke, und jetzt die Frage, die vielleicht berechtigt ist an der Stelle. Liam Lawson fuhr seine letzte FIA Formel 2 Meisterschaft im Jahr 2022. Der Saison hat er 149 Punkte geholt und wurde Dritter. Wäre es an der Stelle vielleicht nicht schlau gewesen, Liam Lawson gleich in den Alpha Tauri zu setzen für 2023? Anstatt von Nick de Vries.
Ja, klüger wäre es auf jeden Fall gewesen, einfach weil
Liam Lawson jünger ist. Ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, keine Frage.
Allein weil Liam Lawson auch schon zu diesem Zeitpunkt war es klar, dass Liam Lawson erstens ein Riesentalent ist und zweitens unter allen Umständen hätte er eine längere Zukunft in der Formel 1 gehabt als Nick de Vries, einfach altersbedingt. Nick de Vries ist nicht mehr der Jüngste. Nick de Vries ist, wie alt ist er, 27?
20, 27,
irgendwie so. Nick de Vries ist jetzt kein junges Talent mehr. Der war schon ein relativ erfahrener Fahrer. Der hat schon lange die Formel 2 gewonnen. Der hat in der Formel E Erfahrung gesammelt. So, Nick de Vries war kein Talent mehr zu dem Zeitpunkt.
Wann hat de Vries die Formel 2 gewonnen? 2017 oder so?
Das ist schon ewig
her. Ist ewig her, aber glaube ich mit einer der ersten, ne?
Ja, deswegen ist es eh fragwürdig, weil man mit Nick de Vries noch mehr von dem Weg abgegangen ist, den man bei AlphaTauri eigentlich fahren wollte, nämlich Talentförderung. Das hat man auch komplett aus dem Fenster geschmissen, indem man Nick de Vries geholt hat. Mit Yuki Tsunoda und Liam Lawson hätte man so eine geile junge Fahrerpaarung gehabt. Und das, über diese Nick de Vries kann ich bis heute nicht verstehen, warum man ihn geholt hat. Klar, man wusste immer, er kann eigentlich. Nick de Vries war immer gesagt, er ist
2019 mit ART.
2019, das ist noch gar nicht so ewig, ja, 5 Jahre. Aber Nick de Vries war immer klar, der wird, wenn er Zeit bekommt, ein richtig guter Fahrer in der Formel 1. Aber doch nicht bei einem Red Bull-Team und nicht so spät in seiner Karriere, sag ich mal, mit 28.
Er hat halt den perfekten Zeitpunkt verpasst. Und da gibt's viel zu viele Fahrerperke, denen das passiert ist. Allein Callum
Ilott. Liam Lawson wird's passieren.
Ja,
wenn ich man hoffe das nicht. Hört, dass man mit Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo verlängern will, dann wird das Liam Lawson genauso passieren.
Ich hoffe es nicht, weil ich finde Liam Lawson so unfassbar sympathisch.
Ich auch, aber
er ist ein ultra talentierter Fahrer.
Ja, das auf jeden Fall, aber wenn man wirklich beide Fahrer bei V-Cup verlängert, dann wird genau das, was Callum Ilott passiert ist, was einem Nick de Vries passiert ist, genau das wird einem Liam Lawson passieren.
Und vor allem, es gibt ja nicht nur guck dir Callum Ilott an, der ist für mich so das perfekte Beispiel von einem absolut ultra talentierten Fahrer, der komplett gewastet wurde. Callum Ilott werden wir nie wieder in der Formel 1 sehen, Punkt.
Ja, natürlich nicht. Wo soll
er war, den sehen? Er hat ja mit Schumacher damals sich den absoluten WM-Kampf in der Formel 2 gesichert und wäre ja sogar fast Weltmeister geworden in der Formel 2. Am Ende war es Schumacher. Und Es ist einfach so schade. Und da wären wir schon fast wieder beim Punkt, dass Andretti eigentlich reinkommen sollte in die Formel 1,
um mir eben mehr Fahrer,
Platz zu machen. Aber es ist so bitter. Und ich würde mir, also wenn mich eine Sache wirklich ärgern würde, dann wäre es, wenn Liam Lawson keinen Fulltime-Platz in der Formel 1 bekommt. Weil ich finde, er hat alles getan, was er konnte, um es zu proven. Er hat in meinen Augen einen deutlich besseren Eindruck gemacht als Olli Berman jetzt in dem einen Rennen. Er hat nämlich über 5 Rennen hinweg, minus das eine in Katar, das war jetzt nicht unbedingt sein Wochenende, hat er super abgeliefert, war in Singapur im Q3 mit dem Alpha Tauri. Er hat ein absolut geniales Showcase letztendlich gemacht. Und was willst du denn mehr machen? Er hat 4 Rennen von 5 perfekt abgeliefert. Was mehr braucht man? Also das ist halt die Frage, ne?
Und dann, ihm stehen und 2 alte Fahrer im Weg.
Ja, und dann kommt Red Bull mir mit freaking Daniel Ricciardo, der lange über seinen Zenit hinaus ist. Und einfach nur noch wegen, ich sag's jetzt mal so, Sponsoring wegen Geld und weil er halt Red Bull Family ist, drin gehalten wird. Wegen puren Leistungen kann mir keiner erzählen, dass man Daniel Ricciardo über einen Liam Lawson hält, weil ein Liam Lawson würde mindestens das erreichen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man bei Red Bull und V-Cup einfach so Delulu ist, dass man hofft, dass Daniel Ricciardo irgendwann wieder an die alten Red Bull-Leistungen rankommen wird. Aber es wird nie wieder passieren. Daniel Ricciardo war in seiner ersten Zeit bei Red Bull einer der besten Fahrer der ganzen Formel 1. Man hat gedacht, der wird Weltmeister, man hat gedacht, dem liegt bald die Welt zu Füßen. Ja, Daniel Ricciardo war unfassbar bei Red Bull. Der hat Rennen um Rennen gewonnen, der war super. In der Mercedes-Dominanz noch dazu zu sagen, hat er Rennen nach Rennen gewonnen. Also nicht Rennen nach Rennen, das ist jetzt übertrieben. Aber er hat ein paar Rennen gewonnen. Er hat ein paar Rennen gewonnen. Ja, Daniel Ricciardo war schon ein unfassbarer Fahrer. Und ich glaube, man ist so delusional, dass man hofft, dass er irgendwie wieder dahin kommt. Aber das wird nie wieder passieren. Daniel Ricciardo ist fertig mit seiner Karriere. Und je früher er aus der Formel 1 raus ist, desto besser ist es für alle.
Nachwuchsfahrer.
Ja, für alle außer Daniel Ricciardo selbst.
Ja. Ach, ich weiß nicht. Und bei der Perez-Vertragsverlängerung, um auf unseren allerletzten Punkt nochmal zurückzukommen, von dem wir ja sehr abgewichen sind inzwischen.
Na, stimmt.
Perge, ich weiß nicht, ich fände es nicht richtig, Perez. Also, ja, Red Bull hat keine anderen Optionen. Ich fände es trotzdem
Yuki
nicht Tsunoda richtig,
Perez zu verlängern. Und dann die Lawson in diesen V-Cup setzen.
Weil
so. Und einfach mal Yuki Tsunoda ausprobieren. Mal gucken, wie es ist. So ein Jahr Yuki Tsunoda ausprobieren. Was hast du zu verlieren? Was? Jetzt mal realistisch gesehen, was hast du zu verlieren, wenn du Perez rauswirfst und einfach einen Yuki Tsunoda für ein Jahr nimmst? Was hast du realistisch zu verlieren?
Die Leistungen bleiben gleich.
Eben, was hast du zu verlieren? Am Ende hast du noch ein Upgrade, was du nicht erwartet hast. Und dann denken alle, du bist ein unfassbares Team, weil du das gesehen hast. Also du hast gar nichts zu verlieren, wenn du jetzt einfach für ein Jahr einen Yuki Tsunoda holen würdest und dann lieben Lawson in diesen V-Cup reinsetzen würdest. Du hättest
also
nichts zu verlieren.
Schlussendlich würde ich sagen, ich mag Perez, aber eine Vertragsverlängerung wäre in meinen Augen für Red Bull an sich ein weiterer Fehler in einer Reihe von Fehlern, die man seit 2022 Ende begangen hat.
Wahrscheinlich schon viel länger. So direkt Albon hochzuholen, direkt Gasly hochzuholen, alles Fehler.
Ja, das
bei
war
Red Bull
auch,
macht man
das
viele
auch quatschig,
Fehler.
Das ist richtig.
Bei Red Bull macht man sehr, sehr viele Fehler.
Aber du hast halt diesen einen richtigen gemacht und das war Verstappen. Und das ist halt einfach Fakt.
Ja, du hast halt, du hast wenige richtige, aber wenn du richtige machst, dann sitzen die, ne? Verstappen, Vettel, die sitzen dann.
Ja.
Also Weber, wenn du was richtig machst, dann sitzen die komplett, ja, Mark Webber. Also wenn du was richtig machst mal, was außerhalb der Regeln mal passiert, ist es super, aber es ist halt selten.
An sich hat ja Daniel Ricciardo auch gesessen, aber es war halt ein Fehler, Daniel Ricciardo nach seinem Zenit, welcher vor McLaren, vor Renault in meinen Augen war, dann zurückzuholen und zu sagen, ey, der Mann wird wieder so, wie es einmal war und das wird der neue Stern am Himmel bei uns. Und ich glaube, das ist so vor allem gerade für die Zukunft von Red Bull ein Riesenproblem geworden auf einmal, weil man jetzt vielleicht realisiert, dass man eigentlich gar keine so wahren Optionen hat, weil man sich's eben komplett zugebaut hat mit diesen alten Leuten. Du bist in dem besten Auto im Grid, aber du hast nicht mehr den Abstand, um einfach neue Leute ranzuführen. Jetzt muss es laufen, weil eben die anderen näher kommen und auch 26 die Regulation Changes kommen. Aber du hast jetzt 2 alte Knacker da drin sitzen und gar keine Chance, deine jungen Talente tatsächlich ranzuführen an das Ganze, ohne das Risiko einzugehen, dass du letztendlich im WM-Kampf nicht Erster wirst.
Boah, alte Knacker ist crazy mit Mitte 30.
Ja, gut, dann wäre Alonso schon
crazy.
Rentner. Aber Alonso
das ist
auch ist schon Rentner.
Eigentlich schon, ja.
Aber für Formel-1-Verhältnisse sind es alte Knacker.
Ja.
Und das ist halt so, glaube ich, das Hauptproblem. Du hast jetzt wirklich diese Leute da sitzen, Perez und Ricciardo, mit denen du keine Zukunft hast, die dir aber natürlich auch jetzt eben alles verbauen, um die neuen Leute ranzuführen, wie ein Lawson, weil du halt dann die Sorge hast, dass wenn Lawson doch nicht performt auf einmal, du auf einmal nicht mehr im WM-Kampf mithalten kannst, etc. Und genau das ist das Riesenproblem, in das sich Red Bull reingeritten hat. Und der einzige Weg in meinen Augen, wie sie da rauskommen, ist mit einer einzigen Option. Du verlängerst Perez nicht, du setzt einen Yuki Tsunoda da oben rein oder du verlängerst Perez für ein Jahr und haust ihn dann raus und haust unbedingt, das muss passieren dieses Jahr, ansonsten wird das ein Riesenproblem werden, du musst Daniel Ricciardo raushauen, dieses Jahr. Wenn du ihn dieses Jahr nicht raushaust, dann hast du gar keine große Zukunft mehr, weil dann hast du einen Lawson, der wieder ein Jahr mindestens braucht, bis er drin ist. Und dann bist du aber schon bei den neuen Regulations. Und das ist ein Problem. Das heißt, egal was, Daniel Ricciardo muss am Ende dieser Saison raus. Ansonsten haben wir ein Riesenproblem. Wallerkrise ist dann.
Und dann spinn das Rad mal noch weiter. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass Max Verstappen nach seinem Vertrag aufhört. Da bin ich immer noch der festen Überzeugung von, dass Max Verstappen keinen neuen Vertrag, zumindest nicht bei Red Bull, unterschreiben wird. Dann hast du, wenn Max Verstappen dieses Team irgendwann verlassen sollte, dann hast du niemanden mehr, der auf WM-Niveau ist. Da geht's ja weiter. Jetzt aktuell kannst du es noch irgendwie abfangen, weil du einen Max Verstappen im Team hast. Deswegen kannst du es auch irgendwo, jetzt zwar nicht mehr so krass wie die letzten ein, zwei Jahre, aber irgendwo kannst du es noch ein bisschen abfangen, wenn dein zweiter Fahrer nicht so performt mit einem Max Verstappen. Wenn ein Max Verstappen sich dazu entscheidet, ich beende meine Karriere oder, keine Ahnung, ich wechsle das Team, gehe jetzt halt zu Mercedes, wie es ja oft gerüchtet wurde schon, dann stehst du da mit einem Sergio Perez und mit einer Lücke, die so groß ist, die sowieso erstmal keiner füllen könnte, auch wenn du gut gearbeitet hättest die letzten Jahre. Aber dann hast du diesen freien Sitz bei Red Bull. Wen setzt du dann da rein? Weil du hast niemanden, der ein Red Bull-Niveau hat. Du kannst einen Yuki Tsunoda dann nicht mehr reinwerfen und ihn bei Red Bull in Kombination mit Perez da reinknallen. Du hast niemanden, wenn irgendwann Verstappen sagen sollte, Ende. Du hast keinen würdigen Nachfolger.
Und das ist das Riesenproblem, was wir hier einfach haben. Und Perke, es würde mich wahrlich interessieren, was ihr da draußen alle denkt. Deshalb schreibt uns bitte, wenn ihr ein paar freie Minuten habt, gerne auf Insta dazu, was ihr über das ganze Red Bull-Thema denkt und ob ihr denkt, dass die sich auch die Zukunft verbaut haben und was mit Daniel Ricciardo und Sergio Perez passieren muss. Wir machen das auch als Community-Umfrage, nicht Umfrage, als Q&A unter dieser Episode. Schreibt uns gerne, wenn der Platz in der Q&A nicht reicht auf Spotify, weil der ist zeichenbegrenzt, schreibt uns auf Insta. Wir lesen das sehr, sehr gerne durch. Wir antworten auch sehr, sehr gerne, gehen gerne in Diskussionen damit. Es ist einfach schön von euch zu hören, in dem Aspekt, in dem Bezug auch. Und Perke, ich glaube, dieses Thema, das ist wirklich ein Thema, was richtig heiß diskutiert werden würde. Und ich hau dir jetzt auch mal einen What-If-Vorschlag für die kommende Episode an den Kopf, Perke. Und zwar, what if Daniel Ricciardo never left Red Bull Racing?
Ah, das habe ich ja quasi schon in der letzten What-If-Folge gemacht. Bei mir wurde Daniel Ricciardo zweifacher Weltmeister mit ja, Red Bull. Gut.
Schade.
Hab ich schon abgehakt, gut, letzte Folge. So als kleinen Nebeneffekt von Verstappen.
Das habe ich schon vergessen.
Schade. Als kleinen Nebeneffekt von Verstappen, als Mercedes Junior hat Ricciardo bei mir nie das Team verlassen.
Schade, dann, das ist jetzt richtig scheiße, Mann. Ich hatte jetzt so ein, da hat er das jetzt so richtig aufgebaut, so, dass das jetzt so ein geiler Vorschlag wird und jetzt das. Naja.
Dann, keine Ahnung, what if wir wären oder ein kompetenter wäre 2020 oder 2018 oder so Teamchef bei Red Bull geworden. Sowas. So Red Bull what von 2018 neu aufbauen.
What if Perke became Red Bull Teamchef in 2018?
Ja, zum Beispiel. So, dass wir einfach Red Bull komplett neu aufbauen.
Oh Mann. So. Wäre auch eine Überlegung wert, in der Tat. Da können wir es vielleicht sogar so nennen. What if Christian Horner made sensible decisions?
Dann wäre Christian Horner jetzt gerade nicht mehr in der Formel 1.
Ah, das ist vermutlich richtig. Ah, okay, gut, Perke. Es war ein sehr schöner Diskurs, hat mir sehr gefallen. Ich glaube, wir werden auch sicherlich die einigen guten und interessanten Nachrichten von euch auf Insta bekommen. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, man hat diese Episode tatsächlich jetzt ohne technische Probleme problemlos hören können, weil wir hatten mittendrin Stromausfall in der Episode meinerseits. Und Ich hoffe, ich habe im Editing alles flüssig hinbekommen. Falls nicht, super sorry. Aber da kann ich dann auch nichts mehr machen.
Ja, dann musst du die Schere heben.
Dann wird die Schere gehoben im Notfall. Aber ansonsten, Perke, würde ich sagen, war es das erstmal mit unserer schönen Donnerstags-Klatsch- und Tratsch-Episode. Angedacht waren eigentlich so um die 25 bis 30 20, Minuten
25 von unserer Minuten, haben wir gesagt,
Liste. Aber am Ende ist es dann jetzt doch eine Stunde geworden. Aber das macht ja nichts. Manchmal gerät man dann so einfach in den Diskurs, man kann so ein bisschen reden und es füllt sich dann eigentlich recht schnell. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter und hilft uns natürlich auch, diese ganzen Episoden zu produzieren und weiter zu veröffentlichen. Und es ist natürlich auch einfach schön zu sehen, wenn euch der Podcast gefällt. Also danke an jeden, der uns eine Bewertung dagelassen hat. Perke, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns am nächsten Montag wieder. Genau, zu Undercut Unleashed, Episode 6. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen, Challenges oder Hot Takes an und habt, schreibt uns auf Insta, haut da alles rein. Von mir aus auch Voice Messages, aber wirklich bitte darauf achten, dass keine Hintergrundgeräusche oder irgendwas anderes ist, weil das ging bei der letzten Episode echt scheiße im Editing. Also wir nehmen nur Voice Audios rein, die wirklich clean im Hintergrund sind, wo jetzt keine Background Noises sind oder irgendwas. Also das wäre sehr cool, wenn ihr das machen wollt. Ansonsten, wie gesagt, alles herschicken. Wir gucken dann, was wir mit reinnehmen. Wir müssen schauen, dass es nicht zu viel ist, dass es nicht eine 6-Stunden-Episode wird. Wir werden, denke mal, ein bisschen filtern. Aber genau, Perke, willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Ansonsten würde ich sagen,
ich habe gar nichts
zu sagen. Losen wir das hier. Perfekt, gut. Dann hören wir uns am Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt es, geht raus. Das Wetter soll schön werden. Wir hören uns. Bis dahin.
Ich ja nicht.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.